Liebe Gemeinde, wenn man Sie fragen würde, welches ist wohl zurzeit das lächerlichste Großbauprojekt in Deutschland? Was würden Sie antworten? Ja, ich habe schon die richtige Antwort gehört. Bezeichnenderweise aus dem Munde unserer Brandenburger. Ich denke auch, viele von uns würden wahrscheinlich erstmal an den Berliner Großflughafen denken. Vor wenigen Tagen erst sagte der Bürgermeister, dass der BER, also dieser Berliner Großflughafen, nach wie vor das größte ungelöste Problem Berlins sei. Und schon vor einem Jahr schrieb der Spiegel unter der Überschrift Berliner Chaosprojekt, Flughafenbaustelle kostet 20 Millionen Euro im Monat. Der Berliner Großflughafen entwickelt sich zur wohl teuersten ruhenden Baustelle der Bundesrepublik. Seit dem Sommer 2012 sind die Arbeiten an dem weitgehend fertiggestellten Terminal fast zum Erliegen gekommen. Über Monate beschränken sich die Tätigkeiten ausschließlich darauf, Planungsfehler zu erfassen. Dauerbeleuchtung auch nachts, Klimaanlagen auf Hochtouren, vor allem die Energiekosten machen den Berliner Debakelflughafen zur wohl teuersten Baustelle der Welt. Der Berliner Flughafen, der war gedacht als Prachtexemplar überlegener Technologie und genialer Logistik. Er ist heute nur noch Objekt des Spottes, der Kabarettisten, ein Beispiel für Misswirtschaft und klägliches Scheitern. Vergleichbar vielleicht nur noch der Elbphilharmonie in Hamburg. Auch die Bibel berichtet von einem Prestigeobjekt, von einem Großprojekt, das niemals über den Status der Baustelle hinauskam. Das Projekt war mindestens so ambitioniert wie der Berliner Flughafen. Nur das Motiv dahinter war noch ideologischer. Es ging um Einheit im Weltformat. Damals wurde das Modell Globalisierung geboren. In unseren Tagen wirkt das ja wieder wie ein Zauberwort. Einheit, Einheit, wenn es um die Lösung der großen Probleme geht, dann wird es geradezu wie ein Mantra von vielen beschworen. Einheit über alles. Nur gemeinsam sind wir stark. Je größer die Einheit, umso stärker die Wirkung. Das gilt nicht nur im Bereich der Politik, sondern auch für religiöse Anliegen. Einheit war nicht nur ein großes Schlagwort bei der Europawahl vor kurzem, sondern auch, um nur ein aktuelles Beispiel zu nennen, jetzt am Donnerstag beim Christustag in der Benz Arena in Stuttgart. Ich hatte selbst einen Dienst etwa 60 Kilometer von Stuttgart entfernt in den letzten beiden Tagen. Und das bewegte die Menschen doch weit über Stuttgart hinaus. In einem IDEA-Interview hatte einer der Leiter des Christustages, Ralf Albrecht, gesagt, der Christustag fördert die Einheit unter den Christen und Einheit wird ein Schlüssel sein, um Europa wieder näher an das Herz Gottes heranzuführen. Zur Vorbereitung des Christustages gab es eine große Aktion, Zeit zum Aufstehen. Die Thesen dieser Deklaration waren nicht aufregend, aber die Auswahl der Erstunterzeichner. Eine große Koalition hatte sich dort zusammengefunden. Einheit. Wie sollen wir uns dazu verhalten? Als Gemeinde. Wie sollen wir überhaupt als Christen mit dieser globalen Einheitssehnsucht umgehen? Wie sollen wir das einordnen? Vor einigen Monaten schrieb mir der Geschäftsführer eines Glaubenswerkes über dieses Unterschriftenprojekt Zeit zum Aufstehen. Was haltet ihr davon? Wir wollen das Wort Gottes befragen und dazu heute einen berühmten Text aus dem Alten Testament studieren. Dieser Text schlägt noch einmal den Bogen zurück zum Pfingstfest, wie wir am Ende sehen werden. Und nächsten Sonntag fahren wir dann fort mit unserer Predigtreihe zum Römerbrief. Das Thema heute, das man über diesen Bibeltext, der Ihnen vorliegt, 1. Mose 11, 1 bis 9 schreiben könnte, lautet: Auf der Suche nach Einheit. Und die Frage nach Einheit im großen Stil ist ja nicht erst im Zeitalter der Globalisierung aufgetreten. Sie begegnet eben schon in der frühesten Geschichte der Menschheit. Die Rede von der einen Welt stammt ursprünglich nicht von Esoterikern oder grünen Ideologen, sondern sie steht bereits im 11. Kapitel der Bibel. Das ist typisch für die Urgeschichte, für die biblischen Berichte über den Anfang, dass hier sehr viele grundsätzliche Fragen des Menschseins verhandelt werden. Und damit zeigt Gott uns, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Er nimmt uns hinein in seine große Perspektive mit dieser Welt. Und es ist für ihn wichtig, dass wir als seine Kinder uns da hineindenken. Dass wir uns dazu positionieren, dass wir es verstehen auch. Wir dürfen uns nicht nur so auf den kleinen Maßstab unserer persönlichen Frömmigkeit zurückziehen. Das wollen wir manchmal. Wir dürfen nicht immer gleich und ausschließlich fragen, ja, und was bedeutet das jetzt für mich in kleiner Münze? Das ist auch wichtig. Aber darauf dürfen wir uns nicht beschränken. Weil Gott uns mehr zumutet. Er nimmt uns in größere Gedanken mit hinein. Geistiger Provinzialismus ist keine geistliche Tugend, sondern letztlich eine Weigerung gegenüber dem Auftrag des Schöpfers, macht euch die Erde untertan. Versteht, gestaltet, urteilt und bitte nehmt Verantwortung wahr. Verantwortung in euren Gebeten, Verantwortung auch darin, wie ihr anderen ratet, wie ihr handelt. Gottes Wort mutet uns mehr zu. Wie sollen wir und andere klarkommen? Und deshalb dürfen wir hier auch Orientierung und Antworten erwarten, wie wir mit dieser großen Einheitsfrage umgehen sollen. Lasst uns das lesen. Gottes Wort ist so deutlich. 1. Mose 11, Sie haben den Text vor sich, Verse 1 bis 9. Ich lese nach Schlachter 2000. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Lande Shinea und ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steinen und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Herr, und nun bitte hilf uns, dass wir verstehen, was dein Wort uns sagen will, Herr, und was du in unserem Herzen und Handeln bewirken willst. Amen. Der Begriff, die ganze Erde, schließt diesen Text wie eine Klammer ein. Wenn Sie Vers 1 und Vers 9 schauen, und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte, und dann heißt es im Vers 9 wieder, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie über die ganze Erde zerstreute. Also, das ist die Klammer. Es geht um die ganze Welt. Es geht um die Frage Einheit oder Zerstreuung. Und der erste Satz beschreibt eine weltweite Form der Einheit, die man heute sich kaum noch vorstellen kann, nämlich die Einheit der Sprache. Alle Welt, die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Man bedenke, zu diesem Zeitpunkt ist der Sündenfall bereits passiert. Die Sintflut hat bereits stattgefunden. Ist alles schon geschehen. Und doch hat Gott die Hand noch immer nicht abgezogen von der Menschheit. Und nach wie vor gilt dieser Auftrag aus 1. Mose 1, 28, macht euch die Erde untertan und füllt sie, beherrscht sie, gestaltet sie. Und auch nach der Sintflut hat Gott das ja nochmal erneuert. In 1. Mose 9, Vers 1, da heißt es, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Das heißt, breitet euch aus, nehmt sie in Besitz. Gestaltet sie. Und dazu hat er den Menschen einen Pfund gegeben, dass der Schöpfer ihnen und nur ihnen als besondere Ausstattung schenkt, nämlich die gemeinsame Sprache. Das ist ganz Besonderes, eine Universalsprache, alle Welt eine Sprache. Also am Anfang unseres Textes steht, wenn Sie mitschreiben wollen, erstens die geschenkte Einheit. Die geschenkte Einheit, nämlich die geschenkte Einheit der Sprache, die geschenkte Einheit im Dienst der Weltgestaltung, die geschenkte Einheit im Dienst der Weltgestaltung, die Sprache, die Fähigkeit, sich in Wörtern auszudrücken, das gehört zu den Alleinstellungsmerkmalen des Menschen. Dürfen wir nie vergessen. Das ist ein Kennzeichen unserer Gott-Ebenbildlichkeit. Gott spricht und er macht uns zu sprechenden Kreaturen, die sich durch Wörter verständigen. Und Gott hat der Sprache von Anfang an schöpferische Kraft verliehen, Gestaltungsmacht. Er hat selbst, wie die Bibel uns mitteilt, die Welt wodurch geschaffen? Durch das Wort. Und Gott sprach. Und als Adam in die Gestaltung der neu geschaffenen Welt einbezogen wurde, als er gewissermaßen teilhaben kann am Gestaltungshandeln Gottes, da sollte Adam das mit welchem Instrument tun? Mit der Sprache. Sehen Sie, in 1. Mose 2 wird das ganz deutlich gesagt. Vers 19. 1. Mose 2, Vers 19. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, dem der Mensch ihn gebe. Sprache. Benennung. Ganz entscheidend. Worte sind nicht Schall und Rauch. Wörter haben Macht, Kraft. So hat Gott das eingerichtet. Das können Sie im Jakobusbrief Kapitel 3 zum Beispiel nachlesen, welche zerstörerische Macht einzelne Wörter haben. Und das ist auch der Grund, warum sich Diktatoren vor Dichtern fürchten. Warum fürchten sich Diktatoren vor Dichtern? Warum hat das waffenstarrende System der DDR sich vor einem einzelnen Poeten wie Rainer Kunze gefürchtet? Was hatte der Mann an Machtmitteln in der Hand? Er hat Verse geschrieben. Und doch hat das Regime ihn verfolgt und schließlich ausgewiesen. Das ist die Macht der Sprache, die Macht des Wortes. Und darum hat gemeinsame Sprache eine starke Bedeutung für die Identität eines Volkes. Deswegen sagen wir immer, keine Integration ohne Sprache. Und deswegen ist etwa der Sprachenstreit in Belgien eine dauernde politische Wunde. Dieser Sprachstreit zwischen Flamen, die Niederländisch sprechen, und Wallonen, die eben auf ihrem Französisch bestehen. Das ist eine dauernde, klaffende Wunde. Oder wenn Sie an Kanada denken, die Auseinandersetzung zwischen Anglo-Kanadiern und Franco-Kanadiern. Die einen Englisch, die anderen Französisch. Es wird berichtet, das stand mal im Spiegel, an der Universität von New Brunswick soll ein blinder Franco-Kanadier vor einigen Jahren an einem Englischsprachkurs teilgenommen haben. Das heißt, er wollte teilnehmen. Aber weil er blind war, brauchte er einen Blindenhund. Und das Problem war nun, dass dieser Blindenhund nur auf französische Befehle hörte. Dass, wenn man aber an dem Sprachkurs teilnehmen wollte, man die ganze Zeit nur Englisch reden durfte im Sprachkurs. Er brauchte aber seinen Blindenhund. Und der Blindenhund verstand nur Französisch. Der konnte noch kein Englisch so schnell lernen, der Hund. Und das hat der Student auch gesagt. Er hat gesagt, meinem Labrador ist es unmöglich, so kurzfristig auf Englisch umzusatteln. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich den jetzt plötzlich auf Englisch nur noch anrede. Nun, die Universität wollte ihn nicht am Sprachkurs teilnehmen lassen, den Mann, den Studenten, weil sie sagte, du darfst hier nur Englisch sprechen. Schließlich blieb ihm nichts anderes übrig, als an die Öffentlichkeit zu gehen. Und da gab die Universität dann klein bei und erlaubte dem Blinden zum Blindenhund wenigstens Französisch reden zu dürfen. Die Bedeutung der Einheit von Sprache. Sprache ist gewichtig. Und liebe Gemeinde, das gilt sogar schon für die Worte sündiger, sterblicher Menschen. Wie viel mehr gilt es für die Worte, die Gott beglaubigt hat? Wie viel mehr gilt es für die Worte, die Gott unterstreicht, die Gott gibt, die Gott schenkt? Und der deutlichste Beweis ist dafür, wodurch wird ein Mensch für die Ewigkeit gerettet? Durch die Verkündigung des Wortes. Durch Sprache, wenn man so will. Durch die Wahrheit, die Gott in Sprache vermitteln lässt. Dadurch wird ein Mensch gerettet für die Ewigkeit. Also Vers 1 unterstreicht hier, 1. Mose 11, Vers 1, die Wichtigkeit der gemeinsamen Sprache und macht das nochmal deutlich durch diesen Parallelismus. Sie hatten, steht hier wörtlich, eine einzige Sprache und dieselben Worte. Der erste Begriff bezeichnet die Lippe, also das Instrument des Sprechens. Und der zweite Begriff bezeichnet das Produkt des Sprechens, nämlich die Worte. Es wird also extra nochmal durch diesen Parallelismus unterstrichen, wie wichtig das Vorhandensein einer gemeinsamen Sprache für die Menschen dort war. Eine geschenkte Möglichkeit zum gemeinsamen Handeln, trotz all der erfolgten Brüche durch Sintflut und Sündenfall. Noch besteht die von Gott geschenkte Einheit als Voraussetzung für Kommunikation. Und das Ziel? Das Ziel, das Gott dem Handeln der Menschen vorgibt, ist was? Das ist klar definiert. Sie sollen sich ausbreiten über die ganze Erde. Und Kapitel 10 schildert dann, wie die Menschen diese Aufgabe teilweise schon in Angriff genommen haben. Kapitel 11, das müssen Sie verstehen, folgt nicht streng chronologisch, also in der Abfolge Kapitel 10, sondern das Ereignis von Kapitel 11, das ist typisch für die hebräische Darstellungsweise, das Ereignis von Kapitel 11 schildert eine Situation, die sich irgendwo mitten in Kapitel 10 ereignet hat. Wenn Sie mal in Ihrer Bibel zu Kapitel 10, Vers 5 schauen, da sehen Sie, da ist Babel schon geschehen. 10, Vers 5, da heißt es, von diesen haben sich auf die Gebiete der Heiden verteilt in ihre Länder, jeder nach seiner Sprache in ihre Völkerschaften. Also da war das schon passiert. Und in Vers 25, Kapitel 10, Vers 25, könnte die Schnittstelle sein. Da heißt es, und Heber wurden zwei Söhne geboren, der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt. Und manche nehmen an, gut, das könnte auch auf die Kontinentaldrift hindeuten. Andere sagen, es ist möglicherweise die Teilung der Erde durch die Teilung der Sprachen. Und auch Josephus übrigens, der jüdische Geschichtsschreiber, bezeichnet Nimrod als den Kopf des babylonischen Gründungsprojektes, wo sich dieses Drama dann zuspitzte. Und über Nimrod lesen wir auch in Kapitel 10, Vers 8 bis 10. Und da heißt es in Vers 10 etwa, Kapitel 10, 10, und der Anfang seines Königreiches war Babel. Nimrod war also der starke Mann in Babel. Und nun lesen wir am Anfang, dass es eine Menschenbewegung gibt. So ähnlich wie bei der Völkerwanderung. Ja, Vers 1 beschreibt die Menschheit als eine Familie, als eine große Einheit, geeint durch das Band der Sprache. Und dann sehen wir, wie das in Vers 2 weitergeht. Eine gemeinsame Bewegung, vergleichbar etwa mit dem Aufbruch, sagen wir, der germanischen Völker bei der Völkerwanderung, ausgehend von diesem Mittelpunkt im Euphrattal in Babylonien. Und da heißt es im Vers 2, und es geschah, als sie nach Osten zogen. Da fanden sie eine Ebene im Land Shinea und ließen sich dort nieder. Aber, und jetzt kommt, diejenigen, die mit dieser Einheit beschenkt sind, die entdecken ihre geschenkten Möglichkeiten, die sich in dieser Gemeinschaft der Sprache ergeben, nicht als Auftrag, um Gott zu dienen. Nicht als Auftrag, um Gott zu dienen, sondern als was entdecken sie das? Als Anreiz, sich gegenüber Gott zu emanzipieren und sich gegen Gott zu erheben. Und lesen Sie, was die dann miteinander beschließen. Wahrscheinlich unter der Führung Nimrods und seiner Helfershelfer. Und sie sprachen zueinander, Vers 3, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Eine für die dortige Gegend durchaus bekannte Bauweise und Materialbenutzung. Und dann weiter Vers 4, und sie sprachen, jetzt kommt's. Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und ein Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen. Wir, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Das ist das Motiv. Und wir sehen hier diese gegenseitige Anfeuerung, wohl an, Anstiftung. Das geplante Projekt lebt von der gelingenden Kommunikation. Der Alttestamentler Helmut Frey hat sehr schön geschrieben, leise klingt in dieser sich gegenseitig anfeuernden Gemeinschaftsverbundenheit die Freude und das Kraftgefühl einer Gemeinsamkeit an, so nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark, die nicht mehr als Geschenk von oben wahrgenommen wird, sondern losgelöst von oben. Ja, das sind kulturelle Gestaltungsmöglichkeiten. Und liebe Gemeinde, kulturelle Gestaltungsmöglichkeiten können immer zum Guten auch genutzt werden. Aber sie können auch zum Schlechten genutzt werden. Und nicht alle kulturellen Gestaltungsmöglichkeiten sind wertneutral. Gut, für Ziegel und Asphalt könnte man das noch sagen. Dieses Baumaterial, was dort in der Region in Babylon gut bekannt war. Aber der Mensch hat eben nicht nur sein Gestaltungsmaterial in den Händen, sondern der Mensch trägt auch sein Herz in sich. Nicht nur das Gestaltungsmaterial in den Händen, sondern der Mensch hat das Herz, aus dem heraus er gestaltet. Und seine kulturelle Betätigung wird nie mehr neutral erfolgen können. Nie mehr. Du schleppst immer dein Herz mit, in allem, was du tust. Und Gottes Wort legt den Finger schonungslos auf die offene Wunde und zeigt das sündige Motiv. Und das steht am Ende von Vers 4. Dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die Erde zerstreut werden. Obwohl Gott genau den Auftrag gegeben hatte. Ein sündiges Motiv. Sich einen Namen machen, Eigenruhm zwecks Machtsteigerung und Verweigerung des Gehorsams gegenüber dem Auftrag Gottes. Hören wir noch einmal Helmut Frey. Er sagt, das Kraftbewusstsein der Menschen schwillt an zum Streben, das alle Schranken zerbrechen will, die letzte Abhängigkeit von einer ewigen Macht abschütteln will, den Fuß in den Himmel setzen will und den Namen Mensch an die Stelle Gottes in die Sterne schreiben will. So beschreibt es Helmut Frey, dieses Machtstreben, diese Machtgier des Menschen. Der geplante Turm dient dabei als Motivation und gegenseitige Bestätigung. Das gemeinsame Projekt soll die Menschen miteinander verbinden, aneinander binden. Es soll sie zusammenschweißen und dadurch soll es garantieren, dass sie sich nicht über die Erde zerstreuen. Hier finden wir, liebe Gemeinde, dass zum ersten Mal programmatisch ausgedrückt eine von Menschen gemachte, von Menschen organisierte, von Menschen strukturierte Einheit, und zwar im Dienst der Selbstbehauptung und Selbstverherrlichung gegenüber Gott. Das ist die gemachte Einheit des Menschen. Und so früh geht es los. Das Bauprojekt soll es jedem ins Herz schreiben, soll es jedem vor Augen führen. Gemeinsam sind wir stark. Wenn wir zusammenhalten, können wir es schaffen. Dann können wir sogar Gottes Pläne und Gottes Aufträge durchkreuzen, Gottes Pläne durchkreuzen und Gottes Aufträge ignorieren. Hier in Babylon steht der Prototyp für die gemachte Einheit. Das ist der zweite Punkt, den Sie sich aufschreiben können. Erstens die geschenkte Einheit im Dienst der Weltgestaltung und zweitens die gemachte Einheit. Die gemachte Einheit im Dienst der Selbstverherrlichung. Wissen Sie, der Turm für sich genommen, der ist gar nicht so wichtig. Es ist auch nicht gesagt, dass die Menschen sich in einem primitiven Weltbild einbilden, sie könnten mit diesem Turm wirklich bis in den Himmel hineinsteigen. Das steht hier nicht. Aber sie wollen ihn an den Himmel bauen, das heißt, sie wollen so hoch wie möglich hinaus. Sie wollen ihren Stolz, ihren Anspruch markieren. Und die Höhe dieses Bauwerkes soll ihre Größe zum Ausdruck bringen. Tja, so wie die Wolkenkratzer in den Bankenvierteln von Frankfurt oder New York. Das ist genau der gleiche Grundgedanke, der dahinter steht. Und man kann sich aufgrund archäologischer Funde recht gut vorstellen, wie dieser Turm damals angelegt war. Das ist sehr interessant. Heute bekannt als Ziggurat, also religiöser Prachtbau, wie man das auch nannte. Ziggurat, eine Pyramide aus mehreren abgestuften Plattformen, die nach oben hin gewissermaßen zuläuft, immer schmaler wird. Die Stockwerke sind durch Treppen miteinander verbunden. Man kann da also raufsteigen. Haben Sie vielleicht auch schon mal in einer Skizze gesehen. Im obersten Stock ein geweihtes Heiligtum. In der Hoffnung, dass die verehrten Götter sich dort von oben herabkommend einfinden werden. Also gewissermaßen, wir kommen den Göttern entgegen und wir hoffen, dass sie sich da niederlassen. Ja, dass sie herabkommen und Platz nehmen in unserer Ziggurat. Und Babel bedeutete in der Sprache der Turmbauer Tor der Götter. Tor der Götter. Das heißt in der Sprache der Turmbauer Babel. Und zu Nebukadnezars Zeiten dann, das war also mehr als anderthalb Jahrtausende danach, nach diesem Turmbau, da gab es dort in Babylon einen Tempel für den Gott Marduk. Dieser Tempel, der trug den Namen Esagila, also Haus des sich aufhebenden Hauptes. Das war wieder dieses gen Himmel ragen, gen Himmel strebend, so nannte man dieses Heiligtum. Und mitten in diesem Heiligtum stand dieser siebenstöckige Turm Etemen Anki. Ein ganz berühmter Turm, den die Archäologie entdeckt hat. Etemen Anki, Haus der Fundamente von Himmel und Erde. Müssen Sie sich vorstellen, etwa 91 Meter hoch, gut 91 Meter hoch. 90 Meter lang und breit, gehörte zu den sogenannten Weltwundern dieser Etemen Anki. So in etwa muss man sich den Bau vorstellen, auch anderthalb Jahrtausende vorher. Und der Stadt und der Turm und die Stadt dienen als Projekt zur Identitätsstiftung, ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Idee, ein gemeinsames Projekt. Ein Prestigeobjekt, wir beweisen uns und den anderen, was wir alles können. Wir erfreuen uns an unserer architektonischen Leistung. Und mit dieser gemachten Einheit, da wollen die Menschen sich ein Denkmal setzen, Ruhm gegen die Vergänglichkeit sammeln. Sie wollen sich gegenseitig stabilisieren und Halt geben. Sie wollen sich auch aneinander festhalten, um sich nicht zerstreuen zu müssen. Sie suchen selbst Sicherheit und einen Raum der Geborgenheit, den sie auf diese Weise schaffen wollen. Hier feiert sich der Mensch in seiner Machtentfaltung. Hier inszeniert der Mensch sich selbst als das Maß aller Dinge in diesem Prachtwerk von Stadt, in diesem Monstrum von Turm, der Turmbau zu Babel. Und liebe Gemeinde, der Turmbau ist damals wirklich so passiert. Auch wenn im Religionsunterricht manchmal etwas anderes erzählt wird, dass es nur ein Mythos sei. Nein, der Anspruch des biblischen Textes ist, das ist damals wirklich so passiert. Und wir haben auch keinerlei Grund, daran zu zweifeln. Und bis heute bedienen sich ja Regime und Herrschaftssysteme solcher symbolischer Architektur, solcher Prachtarchitektur. Das haben die Nazis etwa auch gemacht oder die Kommunisten genauso. Als Zeichen der eigenen Macht, als Anschauungsunterricht für die Massen. Seht, wie stark unser System ist. Das war damals ganz genauso. Und das ist damals wirklich so passiert in Babel. Das ist ganz wichtig. Aber dieser Aufstand war auch prototypisch. Er war auch sinnbildlich, prototypisch zugleich für einen menschlichen Impuls, der sich in der Geschichte immer wieder und immer wieder wiederholen sollte. Und darum ist es kein Wunder, dass es mythologische Restbestände dieses wirklichen Geschehens auch in vielen anderen Kulturen gibt. Man hat das immer wieder wiedergefunden. Und die Evolutionslehre hat es dann so erklärt, die Evolutionsideologie, ja am Anfang, da war der Mythos. Und diese märchenhaften Anfänge kamen dann irgendwann mal in Israel an. Und die Israeliten haben das dann monotheistisch gereinigt, also mit ihrem Ein-Gott-Glauben. Und dann diese abgespeckte, nüchterne Version draus gemacht, die wir hier in 1. Mose 11 vorfinden. So erklärt das ein evolutionistisch geprägtes Geschichtsbild. Die wirkliche Erklärung, die Erklärung, die aus biblischer Perspektive zu geben ist, ist eine ganz andere. Nach biblischer Sicht ist es so, am Anfang war das Ereignis. Am Anfang war das Ereignis und dessen historische Aufzeichnung. Das ist die logische Erklärung. Und die verschiedenen Völker haben die Erinnerung an dieses Geschehen von Babel dann mitgenommen, als sie sich zerstreuten. Und im Laufe der Zeit haben sie diese Erinnerung und dieses Geschehen dann mythologisch überlagert. Sie haben es verknüpft mit ihren eigenen religiösen Vorstellungen und sie haben aus einem Geschichtsbericht irgendwann ein mythologisches Dokument gemacht. Das ist die eigentlich biblisch sinnvolle Erklärung. Und eines der bekanntesten mythologischen Dokumente ist das berühmte Enuma Elish. Enuma Elish, ein babylonischer Schöpfungsmythos in Keilschrift, der berichtet auch von der Erbauung Babylons, von der Errichtung eines solchen Tempelturms, von der Herstellung von Ziegeln. Und dann gibt es noch in der sumerischen Tradition zum Beispiel den Titel Enmerkar und der Herr von Arata. Auf Sumerisch Enmerkar und der Herr von Arata. Da wird berichtet, wie Enki, der Herr der Götter, die Sprache im Munde der Menschen verändert hätte. Es gibt ein interessantes Buch herausgebracht von Wort und Wissen. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier finde. Genau. Von Fred Hartmann, der Turmbau zu Babel. Turmbau sagen im Vergleich mit der Bibel. Also die Turmbausagen der Völker und der wirkliche Turmbaubericht der Bibel. Wer sich damit mal weiter befassen will, dem empfehle ich dieses Buch von Fred Hartmann. Also halten wir fest, dieser Turm, der war wirklich da. Und er diente nicht nur der Selbstbestätigung der Leute, sondern er diente dieser menschlich gemachten Einheit, die sich verzweifelt dem Willen Gottes widersetzte. Darum ging es letztlich. Es war der verzweifelte Versuch, sich dem Willen Gottes zu widersetzen. Und hier begegnen wir dieser tragischen, dieser fast lächerlich anmutenden Verknüpfung von titanenhafter Rebellion des Menschen auf der einen Seite und kleinmütiger Hilflosigkeit auf der anderen. Wir wollen Gott widerstehen. Wir werden uns nicht zerstreuen, sagen sie auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sagen wir, dass wir uns bloß nicht zerstreuen. Wir wollen hier eng zusammenbleiben. Wir wagen es nicht. Wir wagen es nicht, uns zu verteilen. Auf den ersten Blick ist da der Titan. Auf den ersten Blick ist da der menschliche Macher, der vor Selbstbewusstsein strotzt. Der stolze Mensch, der glaubt, vor Kraft kaum laufen zu können. auf den ersten Blick. Der Mensch, der sich selbst für unverwundbar hält. Der Titan eben. Und genau diese Haltung, diese innere Haltung, finden Sie zum Beispiel auch bei den Machern der Titanic, die deswegen ja Titanic hieß. Die waren auch wie besoffen von ihren eigenen Möglichkeiten. Wohlan, lasst uns dieses Riesenschiff bauen, das nicht mal Gott zum Sinken bringen kann. Das war ihre Haltung. Titanisch. Und in der griechischen Mythologie, da sind die Titanen das mächtige Geschlecht, das den Göttern trotzt. Das ist Titanismus. Und genau dieses Denken, genau dieser Geist steckt auch hinter dem Turmbau zu Babel. Der Philosoph Hans-Georg Gadamer hat über den Titanismus gesagt, das ist das trotzige, auf sich selbst Bestehen des Menschen gegenüber dem Göttlichen. Das trotzige, auf sich selbst Bestehen gegenüber des Menschen gegenüber dem Göttlichen. Nun, wir sind vielleicht keine Titanen, aber wir sind Titänchen. Wo ist das in unserem Herzen, dieses trotzige auf uns selbst Bestehen? Dieser Anspruch, ja, da ist irgendwo ein Gott, aber ich beuge mich seinem Anspruch nicht. Ich bin mein eigener Herr. Ich werde mich schon durchsetzen. Ich trotze dem Göttlichen. Ich weiß, was ich will. Und ich lasse mir davon niemandem hineinreden. Ich verfolge meine Pläne. Ich verwirkliche meine Idee. Das ist Titanismus. Und das sehen wir hier schon in Babel. Und wissen Sie, so haben sie da gedacht. Sie haben genau so gedacht und gefühlt wie beim Bau der Titanic. Wenn wir uns zusammentun, wenn wir unsere Fähigkeiten bündeln, wenn wir unsere Einheit organisieren, dann werden wir unsere Ziele auch erreichen. So haben sie gedacht. Und dieser Glaube, der treibt die Globalisierer aller Couleur bis heute vor sich her. Ein Europa, eine Welt, eine Religion, eine große Ökumene. Eine gemeinsame Anstrengung der Menschheit. Und dieser Glaube, diese Einheit machen zu können, liebe Gemeinde, das war letztlich der Treibstoff aller Diktaturen. Sie haben gesagt, wir werden alles ein. Wir werden alles platt machen. Wir werden alles gleich machen. Wir werden alles zusammenführen. Und dann werden wir unsere Probleme lösen. Dann werden wir die klassenlose Gesellschaft herbeiführen. Dann werden wir das Paradies auf Erden realisieren. Dann werden wir das Reich Gottes hier auf Erden schaffen. Die gemachte Einheit als verzweifelter Versuch der Selbstbehauptung der Titanen und Titänchen. Nun, nicht jeder durchschaut seine Motive. Aber das Streben nach gemachter, erzwungener Einheit zur Erreichung bestimmter Ziele, das ist auch für die Gemeinde Jesu, das ist auch für die Christenheit eine immer wiederkehrende Versuchung gewesen. Und deshalb hat Jesus noch vor seiner Kreuzigung seinen Jüngern deutlich gemacht, worin die wahre Einheit besteht, nämlich im Glauben an Jesus, nicht in einer gemachten Organisation. Und Jesus hat gesagt, die wahre Einheit, die ist unsichtbar, die ist aber auch unzerstörbar, weil sie in Jesus gegründet ist und darin, dass wir seiner Wahrheit vertrauen und folgen und glauben. Und diese Einheit, diese wahre Einheit, die gewinnt immer wieder sichtbare Gestalt. Wo? In der Gemeinde Jesu. Wenn wir zusammenkommen und um sein Wort uns sammeln, da nimmt in aller menschlich vorläufigen Weise diese Einheit sichtbare Gestalt an. Diese Einheit nimmt dort Gestalt an, wo wir uns gemeinsam an sein Wort binden. Wo wir sagen gemeinsam, wir glauben der Bibel als dem verbindlichen, irrtumslosen Wort Gottes. Wo wir gemeinsam Jesus als unseren Retter und Herrn anrufen. Und Sie wissen, die Bibel warnt auch vor einer gemachten religiösen Einheit. In Offenbarung 17 zum Beispiel. Die Bibel warnt vor dem pragmatischen Irrtum. Man brauche nur so den kleinsten gemeinsamen Nenner, um Christentum als große Einheit zu organisieren. Und die Bibel verbindet diese Warnung mit jener Stadt, in der der Prototyp der gemachten Einheit gestanden hat, nämlich Babel. In Offenbarung 17, dem letzten Buch der Bibel, macht die Bibel deutlich, am Ende der Weltzeit, bevor Jesus wiederkommt, wird es einen großen religiösen Einigungsversuch geben. Der wird eine politische Komponente haben und eine religiöse. Und die religiöse Führung wird die sogenannte, wie Offenbarung 17 das nennt, Hure Babylon haben. Hure, weil sie den wahren Glauben missbraucht und pervertiert. Die Hure Babylon aus Offenbarung 17. Und die Reformatoren haben darin einen Hinweis auf den Herrschaftsanspruch des Papsttums gesehen. Wohlan, Vers 4, lasst uns eine ökumenische Bewegung organisieren, damit wir gegenüber der Gesellschaft eine bessere Position haben. Wohlan, lasst uns eine große Kircheneinheit betreiben und konstruieren, damit der säkulare Staat das christliche Anliegen ernster nimmt. Damit wir von der Presse besser wahrgenommen werden, damit wir unsere Stadien besser füllen, damit wir uns nicht zerstreuen und nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und an dieser Stelle muss ich drei Sätze noch zum Christustag in Stuttgart am Donnerstag sagen, der sich ein Stück weit in dieser Weise als Großprojekt gefeiert hat. Nun denke ich, es ist gegen ein Großprojekt nicht prinzipiell etwas einzuwenden als solches. Aber das Problem wird deutlich, wenn man sich klar macht, wie der heutige Christustag im Jahre 2014 sich von den Anfängen des Christustages unterscheidet in den 70er Jahren. Ich kenne noch viele, die damals dabei waren. Gestartet war er als Gemeindetag unter dem Wort. Gestartet war er als Positionslicht der Bibeltreuen. Gestartet war er auch als eine Kampfansage gegen Bibelkritik und Verwässerung des Evangeliums. So war er mal gestartet. Das war der Gemeindetag unter dem Wort. Und aus der Gegenveranstaltung, etwa auch zum Kirchentag, weil man sagte, auf dem Kirchentag gilt die Bibel nicht. Auf dem Kirchentag dürfen alle möglichen Religionen ihre Ansprüche kundtun. Und deswegen machen wir den Gemeindetag, bei dem wirklich Jesus im Mittelpunkt steht, bei dem die Bibel in ihrer vollen Autorität gilt. Aus dieser Gegenveranstaltung zum Kirchentag wurde jetzt ein geplantes Gemeinschaftsprojekt. Und die Macher des Christustages haben sehr deutlich gesagt, unser Ziel ist es, nächstes Jahr, wenn der Kirchentag nach Stuttgart kommt, also der liberale, bibelkritische, die Homosexualität feiernde, die biblischen Grundlagen außer Kraft setzende Kirchentag, wenn der nach Stuttgart kommt, dann werden wir unter einem Dach mit dem Kirchentag unseren Gemeindetag feiern. Und dafür ist gewissermaßen dieser Christustag jetzt die Vorbereitung gewesen. Und ein Stuttgarter Pfarrer hat mir im Hinblick darauf zukommen lassen, einen Bericht der Stuttgarter Nachrichten vom 18.06., also aus der letzten Woche, wo genau dieses auch nochmal dargestellt wird. Und da wird ein bekannter Evangelikaler, nämlich Rolf Hille, zitiert, der von früheren Auseinandersetzungen der Evangelikalen mit dem Kirchentag berichtete. Und er sagt, man ließ damals Professoren gegeneinander antreten wie Gladiatoren. Also man suchte den Konflikt. Und das war natürlich auch nötig, den Konflikt zu suchen, weil es ja um die Wahrheit ging. Aber heute wollen wir das nicht mehr. Und dann heißt es dort in den Stuttgarter Nachrichten, 18.06.2014, an diesem Feiertag, also am Christustag, das war Fronleichnam Donnerstag, soll das Kriegsbeil begraben bleiben. Man will nicht in alten Wunden wühlen. Es gibt nur noch das Positive, sagt Rolf Hille, der froh über diese Entwicklung ist. Und Ralf Albrecht, einer der Vorsitzenden des Christustagsleitungskreises, sagt dazu, wir wollen lieber darüber sprechen, was unser gemeinsamer Schatz ist. Die liberale Landeskirche und die Bibelkritiker haben sich nicht geändert. Die haben ihre Position nicht aufgegeben. Und trotzdem will man jetzt mit ihnen zusammenarbeiten. Wer hat da seine Position aufgegeben? Wer hat sich da verändert? Am Ende heißt es dann im Fazit dieses Artikels in den Stuttgarter Nachrichten, die Signale stehen auf Annäherung. Was 1969 in die Brüche ging, soll wieder zusammenwachsen. Im kommenden Jahr wollen der Kirchentag und der Christustag in Stuttgart gemeinsame Sache machen. Wir sind dann ein Teil des Gesamtprogramms, sagt Albrecht. Wir feiern dann unter dem Dach des Kirchentags in der Porsche Arena den Christustag. So ist die Entwicklung. Und dazu passt natürlich auch, dass als Grußrednerin dort Frau Kessmann eingeladen war. Und Frau Kessmann hat die Gelegenheit genutzt, um ihre Haltung zur Bibel deutlich zu machen. Sie hat dort auf dem Christustag gesagt am Donnerstag, Zitat, evangelischer Glaube bindet sich nicht an Dogmen, also nicht an feststehende lehrmäßige Vorgaben. Evangelischer Glaube bindet sich nicht an Dogmen und weiter, wir dürfen die Bibel kritisch lesen. Und damit meint sie bibelkritisch. Damit meint sie nach unseren eigenen Kriterien und Vorstellungen kritisch. Wir dürfen die Bibel kritisch lesen. Das ist reformatorische Freiheit, sagte Frau Kessmann auf dem Christustag. Und mir ist nicht bekannt, dass ihr einer der Leiter dort widersprochen hätte oder ihr das Mikrofon abgedreht hätte. Zumindest hätte man sagen müssen, sorry Frau Kessmann, damit stehen Sie gegen die Überzeugung, mit der dieser Christustag antritt. Es ist nicht berichtet worden, dass so etwas gesagt wurde. Wenn so etwas gesagt worden wäre, wäre es wahrscheinlich berichtet worden. Das ist die Richtung, in die es geht. Und eine letzte Beobachtung dazu, weil ich immer wieder darauf angesprochen und dazu befragt werde, diese Öffnung zum theologischen Liberalismus hin geht einher mit einer Öffnung zur größeren ökumenischen Zusammenarbeit generell. Dazu dient auch dieser Aufruf Zeit zum Aufstehen. Eigentlich ist dieser Aufruf auf den ersten Blick eine gute Sache. In diesem Aufruf werden 7 Grundwahrheiten festgehalten, die durchaus der Bibel entsprechen. Also da steht zum Beispiel, Jesus ist der Sohn Gottes oder die ganze Bibel ist Gottes Wort. Das würden wir natürlich sofort unterschreiben. Aber das ist ein Verwirrspiel. Zugleich lädt man Leute ein, die genau das Gegenteil behaupten. Wie Frau Kessmann, die sagt, man kann die Bibel also ruhig kritisieren. Tja, und man distanziert sich vom früheren Streit um die Bibelkritik. Man sagt, das war yesterday, da waren Gladiatorenkämpfe heute, begraben wir das Kriegsbeil. Was ist dann das Bekenntnis zur Bibel wert? Oder dient es etwa nur dazu, den Frommen Sand in die Augen zu streuen und zu sagen, seht mal, wir haben ja diese 7 Grundsätze, aber wir kooperieren auch immer offener mit jenen, die diese Grundsätze nicht teilen. Und ein letzter Hinweis dazu, noch wichtiger als der Text selbst dieses Aufrufs, Zeit zum Aufstehen, sind die 12 Erstunterzeichner. Also die 12 Vertreter und Repräsentanten, die diesen Aufruf tragen. Und darunter sind eben nicht nur Leute wie der Vorsitzende der Evangelischen Allianz, Michael Diener, oder der Generalsekretär der Evangelischen Allianz, Hartmut Steeb, sondern darunter ist auch etwa Henning Dobers, der Vorsitzende der geistlichen Gemeindeerneuerung in Deutschland, also der charismatischen Bewegung in den Landeskirchen in Deutschland. Und dazu gehört Gerhard Pross. Und Pross ist Vertreter der ökumenischen Bewegung Gemeinsam für Europa. Diese Bewegung agiert international Gemeinsam für Europa und sie stellt sich in ihrem Mission Statement auf ihrer Homepage so vor: Was sind wir? Gemeinschaft im Miteinander. Miteinander für Europa ist ein internationales Netzwerk, das sich über Europa hinaus erstreckt. In diesen Gemeinschaften sind evangelische, katholische, anglikanische, orthodoxe und freikirchliche Christen organisiert bzw. engagiert. Sie suchen als eigenständige Gruppierung ein Miteinander in der Vielfalt der unterschiedlichen Spiritualitäten, Charismen und Strukturen. Ziel ist eine gelebte Gemeinschaft aus dem Reichtum der verschiedenen Gaben. Zitat Ende. Es geht also darum zu sagen, ja, wir widersprechen uns ja nicht prinzipiell. Wir kommen aus unterschiedlichen Traditionen und wir wollen die jetzt zusammenführen und damit die Einheit für Europa voranbringen. Wir wollen Europa eine religiöse Seele geben und das schaffen wir nur gemeinsam. Und deswegen machen wir diese Einheit und dazu dient auch die Unterzeichnung dieses Aufrufs. Es tut mir leid, dass ich das jetzt etwas ausführlicher darstellen musste, aber das ist die neueste Entwicklung an diesem Punkt in dieser Woche. Und ich weiß, dass das viele Geschwister im ganzen Lande sehr bewegt. Und wir müssen das aufmerksam verfolgen, weil wir uns dazu positionieren müssen. Und weil wir uns nicht in solche Netzwerke hineinziehen dürfen. Sie üben ja eine Faszination aus. Das können Sie auch an den Interviews, die in YouTube dann dazu gebracht werden, nachvollziehen. Wo Leute, die von diesen ganzen Hintergründen offensichtlich keinen blassen Schimmer haben, sagen, es war so herrlich und eine große Gemeinschaftserfahrung und wie schön, dass wir endlich alle aufeinander zugehen. Und es hat mir so gut getan. Da sind viele emotionale Statements dabei, die sich an den Inhalten nicht groß stören, sondern einfach glücklich sind, fasziniert von dieser gemachten Einheit, die doch zu signalisieren scheint, dass es hier vorangeht. Faszination der gemachten Einheit. Aber Gott hat das Projekt im Blick. Gott lässt die Türme nicht in den Himmel wachsen. Und jetzt sind wir wieder beim Text. Er legt die Axt an jene Fähigkeit, die er selbst geschenkt hatte. Er legt die Axt an jene Fähigkeit, die für ihre gemachte Einheit tja auch die Voraussetzung war, nämlich an die gemeinsame Sprache. Und jetzt schauen Sie, wie es ausgeht. Vers 5. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Er ist der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Sie hören auch die Ironie aus der Sicht Gottes hier. Ne? Aus der Zusammenrottung wird Zerstreuung. Und darum kommt nach der geschenkten Einheit und der gemachten Einheit schließlich drittens die gerichtete Einheit. Die gerichtete Einheit. Die gerichtete Einheit. Da stieg der Herr herab, heißt es hier im Vers 5. Das ist ganz ironisch formuliert. Die Menschen glauben, wer weiß, wie hoch in den Himmel zu kommen, und der Herr muss herabsteigen, um das überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Das ist Gottes Kommentar. Ja, das ist wie ein Ameisenhaufen, dieses Großprojekt, das sich Gott anschaut. Er muss sich dem gewissermaßen erst herabneigen dazu, um es überhaupt wahrzunehmen. Und wir werden erinnert an das, was im Psalm 2, Vers 4 steht: Der im Himmel wohnt, spottet ihrer. Spottet diesem ganzen menschlichen Titanismus, der sich in seiner Naivität einbildet, gegen Gott bestehen zu können. Aus Gottes Sicht ein Ameisenhäufchen. Und schauen Sie hin, all diese menschlichen Möglichkeiten, die Gott geschenkt hat und die Gott gewährt hat, diese eine Sprache, die können von Gott innerhalb kürzester Zeit weggenommen werden. Und deswegen brauchen wir uns auch vor solchen Entwicklungen nicht zu fürchten. Gott behält immer noch die letzte Kontrolle. Gott ist souverän, das sehen wir ja hier. Wohlan, lasst uns hinabsteigen, ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Und daran sehen wir eines, und halten Sie es bitte fest. Keine menschliche Logistik, keine menschliche Strategie, keine menschliche Macht kann über Gottes Pläne obsiegen. Gott sorgt dafür, dass die Zerstreuung stattfindet, so wie er geplant hat. Gott lässt sich nicht ins Handwerk pfuschen. Und trotzdem waltet auch hier noch seine Gnade, das dürfen Sie nicht übersehen. Noch im Gericht schützt Gott den Menschen vor der Eigendynamik seiner eigenen Sünde. Sehen Sie im Vers 7, da sagt er wohlan, lasst uns hinabsteigen, ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Und er tut dies, Vers 6, weil sonst nämlich passieren würde, dass sie sich immer mehr verrennen in ihre Schuld. Jetzt wird sie nichts mehr davor zurückhalten, sagt Gott in Vers 6, wenn wir das nicht unterbrechen, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Das heißt, Gott sieht die Eigendynamik der menschlichen Schuld. Und genauso wie nach dem Fall von Adam und Eva reagiert Gottes Gericht nicht nur auf die unmittelbaren aktuellen Sünden, sondern Gottes Gericht beugt auch den langfristigen Konsequenzen unserer Sünde vor. Also bei Adam und Eva war es so, dass er gesagt hat, ich werfe sie raus aus dem Paradies, Verse 22 bis 24, 1. Mose 3, damit sie nicht auch vom Baum des ewigen Lebens essen und sich in ihrer sündigen Existenz verewigen. Damit sie nicht für ewig festgelegt bleiben auf ihre Rebellion gegen mich, schmeiße ich sie lieber raus aus dem Paradies, auch als Selbstschutz für den Sünder, damit er sich nicht noch tiefer in seine Sünde hineinfrisst und hineinsteigert und hinein verrennt. Und genauso ist das hier. Gott sagt, damit sie es nicht noch schlimmer treiben, damit sie sich nicht noch mehr verstricken in ihren lächerlichen und selbstmörderischen Titanismus. Darum zerstreue ich sie jetzt selbst und ich zerstöre die Einheit der Sprache. Alle Projekte, ihr Lieben, die dem Willen Gottes zuwiderlaufen müssen, scheitern. Alle. Aber Gottes Wille kommt immer zum Ziel. Mit uns, ohne uns, gegen uns. Gottes Wille kommt immer zum Ziel. Und deswegen ist es für uns so wichtig, für uns auch persönlich, dass wir nach dem Willen Gottes in unserem Leben fragen. Dass wir sagen, Herr, was möchtest du von mir? Ich will deinem Willen nicht widerstehen. Ich will nicht meinen eigenen Weg gehen. Ich will mich nicht in meiner Sünde verstricken. Herr, lass mich doch deinen heiligen Willen erkennen. Schauen Sie, wie Gott exakt auf diese Rebellion reagiert. Wohlan, haben die vorher gesagt in Vers 3 und Vers 4. Wohlan, wir wollen bauen. Wohlan, wir wollen Gottes Plan verhindern. Und was sagt Gott jetzt in Vers 7? Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren. Gott nimmt das auf. Und Gott sagt, ich lasse euch das nicht durchgehen. Du kommst nicht durch gegen mich. Und Gott sagt, lasst uns ihre Sprache verwirren. Das kann Majestätsplural bedeuten. Das kann schon die Vorschattung der Dreieinigkeit sein. Lasst uns, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ihre Sprache dort verwirren. Das kann auch die Aufforderung an die Engelschar sein, ihn bei diesem Tun zu begleiten. Majestätsplural, alles das gehört zusammen. Und schauen Sie mal hin, noch der Ort Dieser Name Babel wird den Stempel des Gerichts tragen und die Niederlage der Rebellen immer dokumentieren. Das ist eine Ironie. Nach babylonischem Selbstverständnis, Sie erinnern sich, bedeutet Babel, Zikkurat, was? Babel bedeutet Tor der Götter. Gott macht daraus was? Den Prototypen des Chaos und der Hilflosigkeit. Denn für hebräische Ohren klingt Babel wie Lautmalerei. Das haben wir sogar noch in dem Wort babbeln. Das hängt nun nicht direkt damit zusammen. Das will ich etymologisch nicht behaupten. Aber es ist vielleicht eine kleine Eselsbrücke oder Gedächtnisstütze. Aber für hebräische Ohren klingt Babel wie Lautmalerei und erinnert an das hebräische Verb balal. Und balal bedeutet verwirren. Die Hebräer sagen stolz, Tor der Götter, Babel. Und Gott sagt, nee, hier habe ich eure Sprache verwirrt, eure ganze Hilflosigkeit aufgedeckt. Und so wird in Gottes Urteil Babel zum Symbol des Scheiterns und der Zerstreuung. Denken Sie nochmal an den Berliner Großflughafen. Das war als Prestigeprojekt und Weltwunder der Architektur geplant. Und es endet als Bauruine. Und so ist der Babelturm, so steht er da. Und für uns persönlich heißt das, du, es lohnt sich nicht, dem Willen Gottes zu widerstehen. Du wirst immer scheitern, wenn du dem Willen Gottes widerstehst. Mach dir die Mühe, frage Gott nach seinem Willen. Und er wird dich reichlich dafür segnen. Bitte ihm, dir seinen Weg zu zeigen. Das setzt natürlich voraus, dass du bereit bist, seinen Weg zu gehen. Und jetzt richten wir den Blick zum Schluss nach vorn. Wie ist die Babelgeschichte weitergegangen? Anderthalb Jahrtausende später wurde die Stadt zum Mittelpunkt des Babylonischen Reiches unter Nebukadnezar. Das war gut anderthalb Jahrtausende später. Das Volk Israel wurde dahin deportiert. Bis 587, sie waren dann in babylonischer Gefangenschaft 70 Jahre lang. Gott hat die Babylonier gewissermaßen gebraucht, um sein Volk zu erziehen, um seinem Volk zu zeigen, wohin es kommt, wenn es seinem Eigenwillen folgt, dass es eben auch in der Verwirrung landet. Und am Ende der Zeit, da gibt es dann dieses große religiöse Einheitsprojekt, das noch in der Zukunft liegt, aber das sich doch an manchen Stellen anzubahnen scheint, Offenbarung 17, die große religiös organisierte Welteinheit, auch der Religionen. Denken Sie an die vom Papst organisierten großen Treffen der interreligiösen Gebete. Da kann man sich das schon ein bisschen vorstellen, welche Gestalt das annehmen könnte. Aber die Bibel macht deutlich, auch das wird von Jesus gerichtet werden. Das wird genauso scheitern, wie der Turmbau zu Babel gescheitert ist. Aber dann, schon im nächsten Kapitel von 1. Mose, nämlich 1. Mose 12, und das ist so schön, da macht Gott deutlich, Verwirrung und Zerstreuung ist nicht das letzte Wort. Da beginnt Gott bereits seine Sammlungsbewegung. In 1. Mose 12, nur ein Kapitel später, da beruft er wen? Abraham. Und was sagt er zu Abraham? In dir sollen einmal gesegnet werden, also von Gott letztlich gerettet werden, alle Geschlechter auf Erden. Und da macht er sozusagen ein Kapitel nach 1. Mose 11, nämlich 1. Mose 12, deutlich, ich schnapp mir den Abraham, ich mache aus Abraham ein Volk. Und letztlich soll, dann kommt Jesus aus diesem Volk Israel. Und letztlich sollen durch das, was Gott daraus werden lässt, alle Völker auf Erden zum Glauben gerufen werden, zum lebendigen Gott gerufen werden. Und daraus soll dann die Gemeinde Jesu erwachsen. Und jetzt kommen wir zu Pfingsten am Schluss. Was ist an Pfingsten geschehen? Pfingsten ist gewissermaßen die Umkehrung der Sprachverwirrung. Pfingsten geschah das große Sprachwunder. Pfingsten kommen diese Leute aus aller Herren Länder dort in Jerusalem zusammen und Gott schenkt es, dass die Jünger durch ein Wunder diese Fremdsprachen reden werden, die die Menschen verstehen können. Und da heißt es dann in Apostelgeschichte 2, Vers 7, sie entsetzten sich aber und verwunderten sich und sprachen, sind nicht diese alle, die da reden, nämlich die Jünger aus Galiläa, also nach dem Motto, die können kaum richtiges Hebräisch reden, wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Pater, Elamiter und so weiter und so weiter. Das ist das Sprachwunder, das ist die Umkehrung von Babel. Und dann heißt es in Vers 11, Apostelgeschichte 2, Vers 11, wir hören sie in unseren Sprachen von den Taten des großen Gottes reden. Das ist das Wunder. Und darum steht am Ende nach der geschenkten Einheit der Sprache, nach der gemachten Einheit im Dienst der Selbstverherrlichung, nach der gerichteten Einheit, im Dienst der Vielfalt, wenn man so will, dass die Menschheit sich dann doch ausbreitet. Und darum steht hier am Ende die geistgewirkte Einheit, nämlich durch den Heiligen Geist. Das ist das Wunder von Pfingsten. In der Vielstimmigkeit der Sprachen wird die eine Wahrheit des lebendigen Gottes verstanden und bezeugt. Das ist die Umkehrung. Und genauso wie in Kapitel 11, Vers 1, alle Welt, eine Sprache, eine Zunge. Genauso ist das auch hier am Pfingsttag keine menschliche Möglichkeit. Das ist nicht etwas, was die Menschen machen können, sondern das ist geistgewirkte Einheit. Das ist Gottes Geschenk, die Gott gibt durch sein Wort und dadurch, dass er Menschenherzen bewegt. Und wieder setzt Gott an Pfingsten bei der Sprache an. Ja? Die Umkehrung der babylonischen Sprachverwirrung gegen die Sprachverwirrung von Babylon setzt Gott das Sprachwunder von Jerusalem. Und dann ist diese große Perspektive am Ende in der Offenbarung, Kapitel 15, Vers 4, wo Gott ankündigt, du allein bist heilig, ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir. Und sie werden diese Anbetung mit Worten vornehmen, die den allmächtigen Gott ehren. Und Pfingsten vereint Menschen aus allen Völkern zum Gotteslob. So wie wir das jetzt gleich singen werden. So sammelt Gott seine Gemeinde Erkoren aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt. Warum? Ein Herr verbindet sie. Eine Wahrheit, ein Glaube. Und so wird Pfingsten, dieses geistgewirkte Pfingsten, dann aber auch zum Startschuss für die Weltmission. Und das ist doch kein Zufall, dass Pfingsten die Weltmission geboren wird. Durch Gottes Geist wird das Evangelium alle sprachlichen Barrieren durchbrechen, ist damit angekündigt. Und was Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Alle brauchen Jesus als ihren Retter. Für alle ist er der Weg und die Wahrheit und das Leben. Für alle ist er der einzige Retter. In Zeit und Ewigkeit. Für alle ist er der Einzige, der uns aus der Hölle in den Himmel bringt. Das heißt, das Evangelium wird alle sprachlichen Barrieren durchbrechen. Und dieser Auftrag, der bedeutet auch, lernt die Sprachen der Völker. Lernt die Sprachen der Völker. Gott tut nicht immer ein Pfingstwunder. Findet einen Weg, mit allen Völkern zu kommunizieren, heißt das. Seid fleißig, lasst euch von Gott in die Schule nehmen und geht dann auf Sprachschulen und seid bereit, als Missionare in die entferntesten Winkeln zu gehen, um die Sprache zu erforschen und dann in diese Sprachen auch die Bibel zu übersetzen, wie das viele Christen bis hierher getan haben und noch weiterhin tun. Ich komme zum Schluss. Als Gott die Völker zerstreute, da war das ein Gericht. Aber jetzt sendet der Herr seine Gemeinde in die letzten Winkel der Erde. Wir könnten auch sagen, Jesus streut seine Gemeinde wie einen Samen in die Völkerwelt. Jesus streut seine Gemeinde als Samen in die Völkerwelt. Und sähe du dort, blühe du dort, wo Gott dich hingesät hat. Wir sollen in vielen Sprachen die eine ewige Wahrheit ausbreiten, dass Jesus allein rettet. Und wo immer dieses Evangelium laut wird, liebe Geschwister, wo immer dieses Evangelium laut wird, da ruft es Menschen aus ihren selbstgebauten, stolzen Türmen, in die sie sich verstiegen haben, herunter. Und da ruft es Sünder nach Hause in die ewige Heimat des Vaters. Und damit möchte ich zum Schluss an diesen Roman von Richard Martin Stern erinnern, Der Turm, der mir bei dieser Vorbereitung in den Sinn kam. Der erzählt von einem babylonischen Projekt. Und in der Werbung wird sogar Babylon erwähnt. Da heißt es, die Turmbauten in den modernen Babylons fordern Tribut. Das Ganze ist übrigens in dem Film Flammen des Inferno verarbeitet worden. Da wird von diesem Wolkenkratzer geredet, ein Monument des menschlichen Stolzes. Aber die Bauherren, um Geld zu sparen, vernachlässigen die Sicherheitsvorschriften. Ein Ingenieur kämpft dagegen, weil sein Gewissen ausschlägt. Und sie bauen den Turm und sie vernachlässigen die Sicherheit und sie bauen ihn 135 Stockwerke hoch. Und dann kommt der Tag der Einweihung und da bricht im 81. Stock Feuer aus. Zuerst wird es nicht bemerkt, Aber irgendwann ist klar, die dort oben im Stock 135, wo die Einweihung gefeiert wird, die sind gefangen. Und alle Zuwege sind dicht und die Fahrstühle sind nicht mehr benutzbar. Sie sitzen dort oben in der Falle, in der Spitze ihres Turmes. Und man versucht alles, um sie zu retten. Ein Hubschrauber fliegt an das Gebäude heran, aber er zerschellt, weil die Winde zu stark sind. Und da kommt eine Idee auf. Man knüpft mit viel Know-how ein Seil zum gegenüberliegenden Hochhaus. Es gelingt, ein Seil dorthin zu spannen. Und dann setzt man eine Rettungsboje ein. Und an diesem Seil, in der Rettungsboje, werden die Personen gewissermaßen vom Dach des brennenden 135-stöckigen Hochhauses in die Rettung hinübergeschickt, gewissermaßen. Aber in dieser Rettungsboje kann immer nur einer sitzen. Und die Zeit ist knapp, die Zeit reicht nicht für alle. Und die Frage lautet jetzt, wer kommt rein? Wer kommt rein in die Rettungsboje? Und am Ende werden etliche dort oben auf dem Dach des 135. Stockes sterben. Es ist ein dramatisches Bild für die Situation des Menschen. Wir sitzen fest in unseren Türmen. Wir haben uns hineinverstiegen in unserem Stolz, in unserer menschengemachten Selbstgerechtigkeit. Und wir können nicht mehr auf eigenen Füßen da heraus. Wir können nicht mehr mit unseren eigenen Mitteln den Rückweg antreten. Der Rückweg ist verbaut. Wir müssen gerettet werden. Wir brauchen diese Rettungsboje. Und ich denke, das ist ein wunderbares Bild für das Evangelium, dass die Menschen ruft in ihrer Verzweiflung, dass die Menschen ruft in ihren brennenden Wolkenkratzern. Solange es Zeit ist, steig in diese Rettungsboje und lass dich daraus retten. Und unsere Rettungsboje, die einzige Rettungsboje, ist Jesus Christus. Amen.